Eine kurze Triggerwarnung. In dieser Episode wird das Thema Rassismus gegen indigene Menschen thematisiert.
Willst du dich über Kulturen lustig machen, wenn du weißt, dass Kinder in Boarding Schools gestorben sind, weil die US-Regierung indigene Menschen assimilieren wollte? Will man wirklich diese Stereotypen weiterhin reproduzieren?
Ich bin Luna und ich freue mich, dass ihr wieder bei einer neuen Folge von Solidarität, was können wir tun, dabei seid. Alle zwei Wochen sprechen wir mit Menschen, die sich politisch engagieren und auf gesellschaftliche Problemlagen aufmerksam machen. In diesem Sommer gab es ja große mediale Aufmerksamkeit rund um den Film Der junge Häuptling Winnetou, der in den deutschen Kinos lief. Ich habe den persönlich nicht gesehen, aber kritische Stimmen gelesen, gehört, die meinten, der Film bediene rassistische Vorurteile und nutze eine kolonialistische Erzählweise. Nach dem ersten Hagel an Kritik entschied sich daher auch der Ravensburger Verlag, das Begleitmaterial für Kinder, also zwei Bücher, glaube ich, ein Stickerheft und Spiel, vom Markt zu nehmen. Ja, und damit brach dann die Empörung in den Medien aus. Es war von Zensur, Gedankenkontrolle, Cancel Culture, Sprechverbote, Vogue-Wahnsinn die Rede. Und zwar auch bei prominenten Persönlichkeiten. Also ich erinnere mich zum Beispiel an den Tweet des früheren Vizekanzlers Sigmar Gabriel, der auf Twitter meinte, als Kind habe er Karl-May-Bücher geliebt, besonders Hashtag Winnetou. Wir sind damals nicht auf den Zug aufgesprungen und haben nicht darüber berichtet, aber finden das Thema wichtig und wollten uns daher die Zeit nehmen, das etwas länger und ausführlicher zu besprechen. Und zwar nicht nur im Kontext dieses Spielfilms und dem medialen Diskussion darüber, sondern wir wollten uns etwas allgemeiner auch mit dem indigenen Leben in Deutschland auseinandersetzen. Und ja, heute spreche ich mit Tyrone White. Er ist Ooe Numpa Lakota vom Stamm der Cheyenne River Sioux. Hallo.
Hallo.
Tyrone.
Guten Tag.
Genau, du kommst aus den USA, aber lebst jetzt schon seit einigen Jahren in Deutschland. Und jetzt gerade im Vorgespräch hast du schon angedeutet, dass die Region, in die ich dich jetzt verortet habe, also dass der Begriff problematisch sei. Vielleicht kannst du das nochmal erklären.
Also offiziell heißen wir Cheyenne River Sioux Tribe. Das ist der Name, den uns gegeben wird von der US-Regierung. Selber mitgestaltet, aber ja, okay. Der Teil Sioux. Sioux ist ein französifizierte Version eines Ojibwe-Begriffes und der Ojibwe-Begriff bedeutet im Endeffekt der kleine Feind. Der größere Feind ist dann im Osten und das sind die Iroquois Confederacy, aber wir sind also der kleine Feind und die Franzosen, die auch bei uns unterwegs waren, haben den Namen Nadiwisiwe gehört und gesagt, okay, wir machen daraus Sioux. Und Tribe ist auch, das kommt bei mir auch nicht so richtig gut an, weil Tribe ist halt, das hat irgendwie so, für mich so ein koloniales irgendwie so Gefühl. Man versucht dann unsere Art der Gemeinschaften als irgendwie so anders abzustempeln, als nicht so richtig, richtig im Sinne von westlich. Und ja, aber wir heißen offiziell so, also Cheyenne River Sioux Tribe.
Also dann wäre vielleicht der Begriff Gemeinschaft fast besser.
Genau, ich gehöre zur Schule Nation oder Community. Ich denke, es gibt ein paar Historiker, indigene Historiker, die das auch so sehen.
Hier in Deutschland gehörst du zu der Organisation Natives in Germany an und sprichst in Medien über das Leben von Indigenen in Deutschland. Aber bevor ich jetzt irgendwie ewig weitererzähle, kannst du vielleicht am besten selbst noch ein paar Sachen über dich sagen und vor allem auch erklären, warum du dich mit diesen Themen beschäftigst.
Also, wie gesagt, ich bin Ooe Numpa Lakota und wohne seit einem guten Jahrzehnt in Deutschland. Inwiefern ich über indigenes Leben in Deutschland rede und über Rassismus aufkläre, das weiß ich selber nicht. Ich weiß nur, dass ich dann meine Existenz als Lakota-Person so ein bisschen sichtbar in diesem Land mache Und vielleicht hat das dazu beigetragen, dass die Leute dann etwas anders über indigene Menschen jetzt denken. Also hoffe ich auf jeden Fall. Ich glaube, es war so nie so wirklich meine Absicht, dann das zu tun, was ich tue. Ich denke, diese ganze Ausmaß an Fetischisierung, an Demütigung und also dieses Haufen von Fehlinformationen über indigene Menschen in diesem Land hat mich quasi dazu gezwungen, also mich dann zu positionieren oder mich zu äußern. Ich habe am Anfang ein bisschen umgesehen, ob es Menschen wie mich gab, die aus dem Reservat kommen, die in Deutschland leben, die ein bisschen Deutsch sprechen können. Und ich habe gesehen, irgendwie so, da gibt es irgendwie so eine Marktlücke. Und Perspektiven wie meinen werden mehr gefragt. Und genau, dann habe ich mich entschieden, okay, dann versuche ich dann gegen diesen seltsamen Narrativen entgegenzuwirken, indem ich einfach mich präsentiere, wie ich bin. Und von Anfang an war es für mich wichtig, dann Deutsch zu sprechen. Das ist meine zweite Sprache. Aber es war mir immer wichtig, dass ich die Dinge dann auf Deutsch erkläre, weil dann ist es schwieriger, das wegzurationalisieren. Also dann kann man nicht mehr sagen, oh, er weiß nicht, wovon er redet, er spricht die Sprache nicht, kennt das Land wirklich nicht, kennt unsere Kultur wirklich nicht. Und ich habe von Anfang an gesagt, okay, dann, wenn ich mich so in der Öffentlichkeit präsentiere, dann meistens auf Deutsch, sagen wir so. Wenn ich zurückdenke, ich habe einen Weißartikel 2018 rausgebracht und also der kursiert immer noch, wird immer noch häufig gelesen von den Menschen, also wie ich höre. Und
ich bin tatsächlich über den Artikel auch zu dir gekommen.
Ja.
Auf jeden Fall, wenn du damit einverstanden bist, würde ich den vielleicht auch in unseren Shownotes nochmal verlinken.
Das ist witzig. Also das Wochenende, bevor ich den Artikel geschrieben habe, bin ich zur Arbeit gegangen mit der Bahn. Ich habe zu der Zeit irgendwie so ein bisschen gependelt und das war der Donnerstag, bevor es losging mit Karneval. Mein erster Karneval in NRW. Davor war ich im Osten unterwegs, in Leipzig. Und da gibt's nicht so viel Karneval. Und bin aus der Bahn gestiegen an meiner Haltestelle bei der Arbeit und habe einfach einen Mann gesehen in voller Regalie. Also ne, Wildleder, Feder, Kriegsbemalung in Anführungszeichen. Und ich habe gedacht, oh, der hat sich wirklich die Zeit dafür genommen, sich so zu verkleiden, also das Ganze zu machen. Und das hat mich irgendwie so, ich war so ein bisschen wütend. Und dann saß ich da an dem Sonntag, bevor Karnevalswoche, und dann habe den Artikel geschrieben. Und ja, also so bin ich dazu gekommen dann. Also in dem Moment habe ich entschieden, ja, dann muss ich was sagen.
Ja, ich habe jetzt auch nochmal bei der Vorrecherche mich nochmal so ein bisschen eingelesen und fand das auch ganz, ganz interessant, was du, also weil du jetzt gerade die Federn angesprochen hast von diesem Kostüm und was die Federn in deiner, also vielleicht kannst du das auch nochmal beschreiben, was oder erklären auch, weil mir war das davor nicht bewusst, was diese Federn eigentlich bei dir sozusagen oder für dich bedeuten. Weil ich glaube, das ist vielen Leuten vermutlich, die vielleicht irgendwann selbst mal als Kind in so einem Kostüm an Fasching teilgenommen haben, sicherlich nicht klar und nicht bewusst.
Ja, also das ist ein bisschen bewunderlich mit der ganzen Kulturverständigung, die aufgrund von Karl Mays Werken im Umlauf sind, dass die Leute das nicht wissen, aber die wissen es scheinbar nicht. Für die Lakota-Menschen und vielleicht auch für andere Kulturen in der Region, also Northern Plains, also Plains, für uns sind diese Feder ein Zeichen, dass man was ehrenswert für die Community getan hat, dass irgendjemand aus der Community sagt, ach, der hat was richtig Cooles getan. Und das müssen wir ehren irgendwie. Und dann bekommt man eine Feder. Und bei uns ist es so, dass jede Feder verdient sein muss. Also die alten Itansha, also das englische Wort ist dann Chief, dass unsere Itansha, die haben so diese Headdresses, der Kopfschmuck. Und wenn man bedenkt, irgendwie so jede einzelne von diesen Federn verdient sein muss, dann hat der Mann was in seinem Leben geschafft. Und bei mir habe ich nur eine Handvoll von Federn. Und ich werde in meinem ganzen Leben wahrscheinlich nie genug Federn verdienen, um ein Headdress zu tragen. Und ja, also wenn ich sehe, also dass die Leute dann als Gag oder als Spaß dann irgendwas anziehen, dann ja, dann kotzt mich das so ein bisschen an.
Ja, voll verständlich. Vor allem dann irgendwie inmitten vom Kölner Karneval mit einem Kölsch in der Hand und ohne jegliches Bewusstsein, ohne jeglichen Respekt im Endeffekt vor dieser eigentlichen Kultur, ne? Ja, du hast ja Karl May gerade schon angesprochen. Gelesen habe ich noch nichts, aber ich kenne es aus dem Bücherregal meiner Stiefgroßeltern, meiner deutschen Stiefgroßeltern. Und ja, ich kenne auch aus meiner eigenen Jugend, späten Kindheit, so die Parodieverfilmung Schuh des Manitou, wie auch immer. Also vor über einem Jahrhundert schrieb Karl May eine Trilogie zu Winnetou, genau, die Deutschlands Kulturgeschichte auf jeden Fall prägte und im Laufe der Zeit immer wieder auf Bühnen adaptiert wurde, verfilmt wurde, ob jetzt eben in der Parodie oder als normaler Spielfilm. Und ja, bis heute überlebt dieser Kult, der im Endeffekt indigenes Leben trivialisiert, so würde ich das benennen, ohne dass je wirklich ein breiter kritischer Diskurs darüber geführt wurde, bis vielleicht jetzt zu diesem Sommer. Aber erstmal die Frage, wie erklärst du dir diese Form von Exotisierung und warum ist das in deinen Augen ein Problem?
Wie ich das erkläre? Also einmal habe ich was Schlaues in meinem Leben gesagt und ich habe die Situation angeschaut. Das war im Rahmen von einem Video für Y-Kollektiv. Ich habe gesagt, das Ganze ist wie ein Kreislauf des wohlgemeinten Rassismus. Und ich denke, da herrscht so ein bisschen Unbehagen, das Ganze als Rassismus oder als Missachtung von indigenen Kulturen zu bezeichnen. Denn das würde bedeuten, dass quasi jeder in diesem Land in diesem Fehlverhalten verwickelt ist, weil ich glaube, fast alle Deutschen, die ich kenne, haben sich als, sagen wir, also indigenen Menschen verkleidet, also sei es zu Karneval, zu Halloween, sowas, ne? Da herrscht so ein bisschen Unbehagen, das Ganze als Missachtung von indigenen Kulturen zu bezeichnen, weil das würde bedeuten, wir sind alle, in Anführungszeichen, Rassisten. Und die Leute wollen nicht als rassistisch bezeichnet werden, denn das würde bedeuten, ah, ich bin ein böser Mensch. Aber ich glaube, wir müssen wirklich irgendwie so die Idee hinter diesem Verhalten ansehen. Also Menschen, die sich so benehmen, sie sagen im Endeffekt, das ist mir egal, was indigene Menschen dazu zu sagen haben. Ich werde weiterhin diese Kulturen missachten, weil das für mich Spaß macht. Wie gesagt, das sind Kulturen und Praktiken, wofür Menschen, indigene Menschen, literally gestorben sind. Diese Praktiken haben die US-Regierung versucht zu ausrotten, also systematisch. Und was sagt das darüber, was oder wie sehen diese Leute eigentlich indigene Menschen an? Wahrscheinlich schätzen sie indigene Kulturen also nicht so, wie sie behaupten. Oder sie sehen uns nicht als vollkommen menschlich an, wenn sie tun, was sie tun. Trotz dieser großen Mengen an Informationen über indigene Menschen, die es heute gibt. Also die man einfach im Internet nachschlagen kann. Warum ist das ein Problem? Das führt dazu, dass die Leute uns als Fantasiefiguren betrachten können. Dass sie uns nicht wirklich als Menschen sehen können. Es führt dazu, dass Menschen uns nur auf diese stereotypische Art und Weise begreifen können. Es führt dazu, dass die Leute versuchen, also meine Identität zu leugnen, wenn ich Dinge sage, die sie nicht hören wollen. Und es geht nicht nur mir so. Wir haben einen guter Freund, der auch Filmemacher ist, Red Haircrow, und er hat uns mal von seinem Kumpel erzählt, der Fördergeld für Kulturveranstaltungen in Deutschland beantragen wollte, neben seinem traditionellen Tanz, der rappt nebenbei. Und aufgrund seines Rappens hat er keine Fördergelder bekommen, weil er nicht irgendwie so in diesen Stereotypen reinpasst. Und diese Fördergelder für Kulturveranstaltungen gehen dann an Einrichtungen wie das Karl May Museum, das sich bis heute weigert, Scalps zurück an die Ojibwe Nation zurückzugeben. Und das ist die Situation, in der wir uns jetzt befinden. Es gibt jetzt einen monetären Grund, uns nicht als vollständige Menschen zu sehen, die in der Lage sind, für uns selbst zu sprechen, die in der Lage sind, unsere eigenen Geschichte zu erzählen.
Krass, ich wusste das nicht mit dem Kamal-Museum. Aber vor allem ist auch ein anderer Punkt nicht, dass auch einfach diese ganzen Produktionen, die sich vielleicht mit dem Thema irgendwie versuchen, in irgendeiner Art und Weise zu beschäftigen, einfach durch und durch weiße Institutionen sind, in denen selbst eigentlich rassistische Strukturen in der Erzählweise einfließen. Ja, und da kommen wir auch zu einer anderen Institution. Ich war letztens für die Arbeit in einem Museum in München, wo mir ein Plakat aufgefallen ist. Und zwar stand da ganz groß, also es war ein altes Plakat von einer Ausstellung von vor ein paar Jahren. Auf jeden Fall stand da ganz groß im Titel das I-Wort. Ich kam dann ins Gespräch mit einer Mitarbeiterin, aus dem Museum, die mich an dem Tag begleitet hat. Und ja, wir haben dann versucht, so ein bisschen das Wort kritisch zu reflektieren. Aber tatsächlich, beide von uns kamen dann relativ schnell an den Punkt, wo wir eigentlich keine wirklichen fachlichen Informationen zum historischen und kulturellen Hintergrund haben, um halt wirklich erklären zu können, wieso das Wort problematisch ist. Und vielleicht kannst du mich darüber aufklären.
Ich will kurz für Natives in Germany werben, die ein sehr gute Erklärungsbeitrag genau zu diesem Thema gepostet haben. Aber ich werde das sagen, wie ich das sehe. Als Christopher Columbus die westindischen Inseln betrat, er war selber nie in Amerika. Er hat gedacht, er sei in Indien. Also hat er die Menschen auf den Inseln Indians in Anführungszeichen genannt. Niemand hat diesen Namen wirklich in Frage gestellt. Es gibt eine Vielzahl von Gesetzen in Amerika, in denen wir als solche bezeichnet werden. Unter anderem The Declaration of Independence. Und so ist es irgendwie hängen geblieben. Das Problem mit dem Begriff ist, dass die sogenannten Vereinigten Staaten über 500 indigene Nationen also hat. Und die Verwendung dieses Begriffs dient dazu, uns alle in einen Topf zu werfen. Und mit dieser Verallgemeinerung werden alle unterschiedliche Sprachen, Traditionen, Praktiken, also alles wird irgendwie so ausgelöscht oder reduziert auf einem schädlichen Stereotyp, was wir alle kennen. Also edle Wilde, ne?
Also so Native American oder eben Indigener wären dann auf jeden Fall Begriffe, die passend wären oder auch nicht ideal?
Das ist eine berechtigte Frage. Und meine Antwort wäre, wenn wir über eine einzelne Person sprechen, dann nimmt man am besten die Nation oder Community, zu der diese Person gehört, dass wir dann versuchen, diese Sammelbezeichnungen dann zu umgehen. Aber wenn das nicht vermeidbar ist, dann tendiere ich selber zu indigene Menschen Amerikas. Native American geht, wenn wir über Menschen aus den sogenannten Vereinigten Staaten sprechen. In Kanada hat man First Nations, Inuit und Métis. Also Métis wäre dann die Leute, die dann diese Doppelidentität haben.
Okay, das ist auf jeden Fall total hilfreich. Ja, kommen wir vielleicht zur nächsten Frage, die auch, glaube ich, aufklärend sein kann. Über das sogenannte Blackfacing, also wenn Menschen sich schwarz anmalen, um schwarze Menschen darzustellen, besteht ja mittlerweile auch in Deutschland mehr oder weniger ein gesellschaftlicher Konsens, dass das rassistisch ist und nicht geht. Und mit Blick aber auf sogenanntes Redfacing, also wenn sich Menschen anmalen, um indigene Menschen darzustellen, da scheinen wir in Deutschland in meinen Augen noch weit davon entfernt zu sein, das als problematisch, gar als rassistisch zu sehen. Zumindest zeigt uns das ja auch der aktuelle Spielfilm, der diesen Sommer in aller Munde war, der junge Häuptling Winnetou, in dem weiße Menschen geschminkt Native Americans gespielt haben, spielen. Du kommst selbst aus den USA und dort scheint es mir, als ob sogenanntes Redfacing mittlerweile gesellschaftlich wirklich irgendwie ein Tabu geworden ist, also als No-Go gilt. Wie erklärst du dir, dass wir in Deutschland, was das angeht, irgendwie noch komplett am Anfang stehen? Und was würdest du gerne den Menschen sagen, die nordamerikanische indigene Verkleidungen und Redfacing tolerieren, glatt befürworten, das in Schutz nehmen?
Ja, ich glaube, das hat mich so ein bisschen angetastet in der vorherigen Frage. Geht zurück auf diese Idee, dass man sich nicht in so eine rassistische Aktivität verwickeln lassen will.
Ich habe mich nämlich gefragt, ich weiß überhaupt nicht, vielleicht nehme ich mich total aus dem Fenster, vielleicht ist das eine These, die man ganz schnell verwerfen kann, aber ich habe mich gefragt, so in den USA ist das Thema einfach No-Go. Und dann denke ich mir, in Deutschland kann man sich ja dann rausreden, ja, wir haben das ja nicht in unserem Alltag so miterlebt oder wir sind ja nicht die direkt da mitgewirkt haben. Bei uns ist das nicht so präsent, deswegen müssen wir da auch nicht so drauf achten?
Dass man dann sagt, okay, betrifft nicht viele hier, also müssen wir dann nicht auf die Problematik dann eingehen. Und ist auch nicht so komplett richtig. Indigene Menschen leben in Deutschland seit der Zweiten Weltkrieg. Wir wissen, dass sehr viele Amerikaner hier stationiert werden. Einige darunter sind oder waren auch Native Americans. Und Native Americans haben einen großen Teil der US-Militär ausgemacht in der Vergangenheit, also historisch gesehen. Zu einem war das ein Weg zu Citizenship waren, also US-Bürgerschaft war. Und zunächst, weil es ja nicht so viele Arbeitsmöglichkeiten bei uns gibt, aber am Ende des Tages waren viele Native Americans in der US-Militär und ein paar davon waren in Deutschland stationiert. Ein paar davon haben hier Familien aufgebaut und wohnen hier immer noch. So ist die Geschichte von Kumpel von uns, Red Hair Crow. Also den Namen habe ich schon erwähnt. Der ist Filmemacher, der in Deutschland lebt. Von daher ist es halt so, wie du sagtest, so eine billige Ausrede.
Kommen wir vielleicht wirklich zu der nächsten Frage, was du gerne Menschen sagen würdest, die halt solche Verkleidungen und Redfacing tolerieren.
Ich hätte so eine Reihe von Fragen, die ich dann gerne solche Menschen stellen würde. Also willst du dann wirklich Kulturen trivialisieren, für deren halt indigene Menschen literally gestorben sind? Willst du dich über religiöse Praktiken lustig machen, die für die Native Americans von der US-Regierung rund 100 Jahre lang verboten waren? Wenn du weißt, dass Kinder in Boarding Schools gestorben sind, weil die US-Regierung indigene Menschen assimilieren wollte, will man wirklich diese Stereotypen weiterhin reproduzieren und sich an Aktivitäten beteiligen, die jede große Native American Association als extrem respektlos bezeichnet. Und die American Psychological Association fordert ein Ende zu einem solchen Verhalten, weil das negativ auf die Psyche von indigenen Kindern wirkt. Also indigene Kinder, die haben die höchste Selbstmordrate in Amerika.
Viele Fragen, die natürlich auf eine wirklich schreckliche, dramatische Geschichte zurückschauen. Es gab ja jetzt diesen Kinofilm, der für Kinder war, der junge Häuptling Winnetou, der ja im Sommer schon zu einer Debatte in Deutschland geführt hat. Ich weiß nicht, ob du mitteilen willst, wie du das erlebt hast. Und vielleicht auch die Frage, so jetzt, wo diese Debatte langsam so abflautet, hast du das Gefühl, dass es irgendwie ein Wendepunkt war oder ist, wie wir ab jetzt gesellschaftlich damit umgehen? Also mit dem Thema, mit indigener Kultur?
Okay. man hört dann ständig von so einer Debatte. Ich mag das Wort Debatte einfach nicht in diesem Zusammenhang. Debatte bedeutet, dass es etwas gibt, über das man verhandeln kann. Ich denke, das kann man nicht mit uns machen. Wir wollen nicht unsere Menschlichkeit verhandeln. Von daher mag ich das Wort Debatte einfach nicht in diesem Zusammenhang. Und ich denke, diese Sache, diese Themen, die kamen nicht aus dem Nix. Menschen haben sich seit langem gegen solche Dinge ausgesprochen. Und der Name fällt ein weiteres Mal. Red Haircrow, der hat einen Dokumentarfilm genau über dieses Thema gemacht. Der heißt Forget Winnetou, Loving in the Wrong Way. Freunde von Natives in Germany haben sich schon lange vor diesem Film dazu geäußert. Weiß nicht, ich denke, was sich geändert hat, ist die Tatsache, dass wir als Natives irgendwie so sichtbarer sind, vielleicht in Social Media, weil ich denke, mit Natives in Germany haben wir sehr gut die Algorithmen dann ausgespielt, um ein breiteres Publikum zu erreichen. Ob wir ein breites Bewusstsein für indigene Menschen in Deutschland erreicht haben, das weiß ich nicht. Wir haben auf jeden Fall einen Nerv getroffen in der deutschen Gesellschaft.
Ich habe das leider nicht mehr gefunden. Ich weiß nicht, vielleicht hast du das auch irgendwo gesehen. Es gab irgendwann mal so eine Statistik, die, glaube ich, so den Begriff Cancel Culture in Bezug auf dieses Ganze untersucht hat und geschaut hat, wie oft irgendwie der Begriff, glaube ich, davor gefallen ist und danach.
Ich glaube, das war Teil dieses Scrumpler-Artikels. Eine Webseite namens Scrumpler hat irgendwie so sehr, sehr viele Daten erfasst und diese Daten zeigten, okay, nach dem Bildartikel wurden Begriffe wie Winnetou und Cancel Culture dann also wirklich so in die Höhe geschossen.
Die ganze Zeit haben sich ja alle darüber echauffiert und mit solchen Begriffen wie Stop Cancel Culture um sich geworfen.
Und es ist wirklich, keine Ahnung, also man, das hat gezeigt irgendwie so, wie alarmierend es ist, wenn alle deutsche Medien nach Bild klingen. Also in meinem Kopf, also sind die Alarmglocken an Leuten, weil ich denke mir so, also wie kann das sein? Wir als Gesellschaft haben Bild als irgendwie so Drecksblatt abgestempelt, was Journalismus angeht. Und sobald es um dieses, also E-Word-Fantasie geht, dann hören sich alle an wie die Bild. Und ich weiß es nicht, also ich fand irgendwie so diese Entwicklung so richtig, also aus kulturwissenschaftlicher Sicht spannend und vielleicht auch angsterregend.
Wir haben über Karl May gesprochen und der gehört nun mal, ob wir es wollen oder nicht, in meinen Augen zur deutschen Kulturgeschichte. Und ich bin eigentlich immer eine große Befürworterin davon, einen kritischen Zugang zu solchen Themen zu finden. Auch wenn die Inhalte extrem problematisch sind, aber man muss doch ein Geschichtsbewusstsein schaffen, dass es das mal gab, dass das ein Problem ist und dass dieses Problem auch irgendwie nicht in Vergessenheit gerät. Wie siehst du das? Und glaubst du, es gibt so einen Umgang und wie könnte der aussehen in deinen Augen?
Ich glaube, Umgang mit den alten Werten, alten Filmen sind wir uns einig. Nicht abschaffen, nicht zensieren, sondern Bewusstsein haben und das Ganze in so einem historischen Kontext setzen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, in Amerika vor ein paar Jahren dieses Huckleberry Finn Buch, was die zensieren wollten und haben letztendlich das nicht gemacht, sondern haben irgendwie so ein Vorwort oder sowas entwickelt. Oder wenn man einen alten Disney-Film auf Disney Plus schauen will, dann gibt's auch so ein Disclaimer, was sagt, okay, ja, das zeigt irgendwie so Stereotypen und diese Stereotypen waren damals falsch, sind es heute noch. Ich denke, so etwas könnte man bringen und das wäre angemessen.
Ich muss noch eine letzte Frage stellen. Wie kann man sich denn in Bezug jetzt vielleicht spezifisch auf diese ganze Geschichte rund um den Spielfilm, aber eigentlich auch darüber hinaus mit indigenen Menschen in Deutschland solidarisch zeigen?
Tja, folgt Natives in Germany, würde ich sagen. Und nicht nur Natives in Germany, sondern so viele indigene Menschen wie möglich folgen. Der Name Red Herco, der fiel ziemlich oft in diesem Gespräch. Also dem könnte man folgen. Andere indigene Menschen in Deutschland kann man auch folgen, aber auch aus Amerika. Also wirklich, also informiert euch. Es gibt so viele Informationen im Netz. Und andere Sache, beteiligt euch an unseren Aufrufen und gebt uns den Raum. Lädt uns zu Podiumsdiskussionen ein. Macht eine Filmvorführung von Forget Winnetou mit Red Haircrow. Also lädt ihn ein. Und ja, weil wir als kritische indigenen Stimmen, wir müssen den Raum selber schaffen, den wir in den Mainstream-Medien definitiv nicht bekommen werden. Ich glaube, das hat sich gezeigt, dass die großen Medien nicht mit uns auf eine ehrliche Weise diskutieren wollten. Das heißt, wir müssen andere Wege suchen.
Ja, also dann hört ihr, dass es dafür natürlich Unterstützung braucht und Solidarität. Tyrone, ich will mich bedanken für das Gespräch. Gib mir bitte die Links zu dem Film von Red Haircrow. Ich weiß nicht, vielleicht hat er eine Internetseite.
Der hat eine Seite.
Okay, super. Wir verlinken alle Informationen natürlich wie immer in den Shownotes. Und ja, wenn ihr Themen für uns habt, interessante Projekte kennt, Menschen, mit denen wir hier reden sollten, dann schreibt uns gerne eine Mail an solidaripod@gmail.com oder einfach eine Nachricht auf Instagram. Und natürlich freut es uns, wenn ihr uns abonniert. Vielen Dank für das Interview.
Bitte, bitte.
Tschüss.